überlebt. Wir fuhren zur Stadt hinaus, jagten durch Einbahnstraßen und kleine Gassen, brachen jede nur denkbare Verkehrsregel, zogen Schleifen durch eine Nebenanlage der Universität, rammten zwei Absperrpuller aus Plastik. Und dann lenkte uns Thomas zurück auf die Adenauerallee in den großen Nachmittagsverkehr hinein. Die Kleine starrte verstört vor sich hin, kauerte auf ihrem Sitz und sagte nichts. Thomas schaute nach vorne und über den Rückspiegel nach hinten. Ich behielt die Seiten im Blick. Wir rollten immer weiter die Adenauer hinauf. Es gab keine weiteren Zwischenfälle. Niemand folgte uns. Keine Polizei und dieser Irre auch nicht. Leider wollte sich mein Puls nicht wieder beruhigen. Der Kopf signalisierte noch höchste Gefahr. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Entweder der Freund der Kleinen war ein Kombinationsklon aus Bruce Lee und James Bond oder irgendetwas stimmte nicht. Wie viele Verrückte hatte ich während meiner Dienstzeit getroffen? Oder im Knast? Ich hatte sie nicht gezählt, aber es waren einige gewesen. Unter ihnen fand sich niemand, der auch nur in die Nähe dieses Kerls kam. Der schien wie aus einem anderen Universum. Überlegt, hart und mit einer außerirdisch guten Technik. Ich hatte Kerle voller Wut gesehen und Hass, voller Zorn und Verwirrung. Der hatte nichts von all dem. Dabei war dies für alle Streitbaustellen so typisch, insbesondere für Beziehungskisten mit Vorgeschichte. Soldaten hatten ihre Vorgesetzten angegriffen oder Vorgesetzte ihre Untergebenen, Männer ihre Frauen und umgekehrt. In den Kasernen und um sie herum spielten sich zahlreiche Tragödien ab. Mit aktiven Soldaten und ehemaligen. Wenn dies jedoch ein solches Drama gewesen sein sollte, wo war die Wut und der Frust? In den Augen dieses Kerls fand sich nichts davon. Entweder er war nicht, was er war, oder mir war heute die kälteste Eifersucht begegnet, die ich jemals gesehen hatte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ich sagte Thomas, er solle zum Friedhof hinauffahren. Er bog über die kleine Brücke am Bach und fuhr am Park entlang, den Spitzweg hinauf. Thomas rangierte uns auf die kleine Parkfläche nahe dem alten Tor, welches heute nicht mehr benutzt wurde. Wer war das? Sie zuckte mit den Schultern. Ich fragte sie noch einmal. Diesmal reagierte sie gar nicht. Ich spürte die Wut wie eine dunkle Welle in mir aufsteigen, packte die Kleine am Nacken. Sie atmete schneller und wimmerte leise. »War das dein Freund?« Sie schüttelte schließlich den Kopf. »Kennst du den Mann?« Nochmaliges Schütteln. »Du weißt also von nichts, Fräulein Ahnungslos. Ich glaub's dir nicht. Aber wenn du so scheiße ahnungslos bist, dann kannst du jetzt aussteigen.« Ich griff über sie hinweg und stieß die Tür auf ihre Seite auf. Sie klammerte sich an den Vordersitz und zog den Kopf ein. Schließlich schlug die Welle über mir zusammen und die Wut hatte gesiegt. Das Adrenalin sackte mit einem Mal in alle Zellen. Der Schock suchte sein Ventil. Ich haute der Kleinen die Ohrfeigen rein. Dann schoss ich auf meiner Seite aus der Tür, lief um die Rückseite herum und zerrte die Kleine aus dem Fahrzeug. Sie kämpfte zäh und verzweifelt. Schlussendlich hatte ich sie draußen. Sie lag im Dreck und heulte. Am liebsten hätte ich sie noch richtig verprügelt. Dieses kleine Miststück. Thomas stellte sich vor die Kleine und drängte mich ab, hielt ihr die Hand hin und zog sie nach oben. So brach das Eis. Ich weiß wirklich nicht, wer der Typ war. Ich habe ihn erst einmal zuvor gesehen, ganz kurz, sagte sie leise. Und? Und? Fragte ich, dass man dieser kleinen Schlampe alles aus der Nase ziehen musste. Sie würden es mir nicht glauben. Versuch es. Sie schüttelte mit dem Kopf. Versuch es. Ich bestand darauf. Wir setzten uns alle wieder ins Auto und die Kleine erzählte uns eine unglaubliche Geschichte. Und unglaublich war in diesem Zusammenhang wirklich maßlos untertrieben. Es war eine dieser Geschichten aus der Rubrik »Unmöglich«. Genauso gut hätte sie mir erzählen können, dass ein deutsches U-Boot die Titanic versenkt hatte. Es war eine Geschichte dieser Art. Und doch für ein Lügenmärchen schon allzu abgedreht. Und schließlich war da immerhin noch dieser Freak aus der Galeria. Und den hatte sie sich nicht ausgedacht. Anyway. Und wenn sie einen rosa Elefanten aus ihrer Hosentasche zaubern könnte, diese Geschichte war definitiv unmöglich. Irre. Ausgeschlossen. Und Punkt. Ich darf noch einmal zusammenfassen. Du gehst vormittags ins Klostergymnasium und an den Nachmittagen fickst du für Geld mit dem Bischof und nur Gott weiß mit wem sonst noch. Und der liebe Bischof, Boss von meinem Boss und Busenkumpel vom ollen Papst, ist eine Art Hexenmeister. Mit dem Bischof hast du im Bistum gefickt. Und den durchgeknallten Fred aus dem Kaufhaus hast du auf einem Anwesen in Fehrenbusch gesehen. Dort betreiben reiche Männer eine Art satanisches Ringelpiez mit Anfassen. Der Bischof ist der Boss von denen, aber gesehen hast du ihn in Fehrenbusch nie. Und dort bei diesen Orgien hast du Sachen mitbekommen, für die man dich nun umbringen will. Es war ein großer Haufen Scheiße. Mochte der Bischof auch ein Schwein sein und irre genug, um mit einer Schülerin herumzubumsen. Aber das hier? Nur mit der Hälfte des Gehirns einer Ameise ließ sich erkennen, dass das alles ausgemachter Quatsch sein musste. Ich habe dir gesagt, du sollst mir erzählen, was hier los ist. Und du denkst dir diesen Schrott aus. Wenn ich auf so etwas Bock habe, dann lese ich ein scheiß Märchenbuch. Vorn klingelte es. Thomas ging ran. Er drehte sich zu mir um und hielt mir das Telefon nach hinten. Was denn? Er hielt mir weiter das Telefon hin. Ich nahm es. Guten Tag wünsche ich. Eine Männerstimme. Ja, und? Wir haben uns in der Galeria bereits kennenlernen dürfen. Sie betreuen derzeit eine mir bekannte Person. Ich möchte, dass Sie mir besagte junge Dame übergeben. 20.00. Wenn der unselige Berufsverkehr durch ist und wir uns irgendwo an einem stillen Plätzchen treffen können. Der Typ war anscheinend genauso irre wie die Kleine selbst. Ich würde einen Scheiß tun und mich irgendwo mit ihm treffen. Und an einem stillen Örtchen schon gar nicht. Hatte keine Lust, nach dem Treffen dann so still zu sein wie das Örtchen selbst. Ich würde einen Scheißdreck tun. Er sollte sich ins Knie ficken, dieser Wichser. Wieso sollte ich? Es ist eine Angelegenheit zu beiderseitigem Vorteil. Aufgelegt. Wie kam er so schnell an diese Telefonnummer? Wir hatten ihm schließlich keine Visitenkarte dagelassen. Ich hielt Thomas das Telefon hin. Es war gerade unsere schießwütige Bekanntschaft aus der Galeria. Kennst du den Typen? Thomas schüttelte energisch den Kopf und etwas anderes hatte ich auch nicht erwartet. Das Telefon klingelte erneut. Auf dem Display flog ein kleiner Briefumschlag von links nach rechts. Ein rotes »Dringend« leuchtete in fetten Buchstaben an der unteren Bildkante. Thomas drückte auf Annahme. Unmöglich. Und dieses »Unmöglich« wurde langsam ein Prädikat mit äußerst kurzer Haltbarkeitsdauer. Auf dem Display war das verweinte Gesicht von Amina zu sehen. »Dad«, es geht mir gut. Eine Pause. Sie schien auf ihre Hände zu blicken. Es geht mir gut. Das war gelogen. Sie schaute mich an, verwirrt und hübsch. 5 Jahre älter, aber auf jeden Fall Amina. Und ich bereute im selben Augenblick meine Feigheit, mich nie bei ihr gemeldet zu haben. Der Bildschirm erlosch. Und das Telefon klingelte erneut. Nochmal seine Nachricht, diesmal Text. Bis später, mein Freund. Er hatte mein Baby. Ich fiel ganz nach unten, dort, wo keine Wut mehr ist und kein Heldentum. Er hatte mein Baby. Er hatte nicht nur die Nummer von Thomas herausgefunden und meine Identität, sondern er war auch zu meinem Baby gefahren und hatte sie als Geisel genommen. Und ganz sicher würde er nicht zögern, ihr weh zu tun, wenn es ihm nützte. Ich fiel bis in die Hölle hinunter, bis in meinen schlimmsten Albtraum. Und im selben Augenblick wurde mir klar, dass die Kleine nicht so viel gesponnen hatte, wie von mir vermutet. Der Bischof war natürlich kein Hexenmeister, aber da waren augenscheinlich Leute aus seinem Verein mit sehr viel Einfluss und Geld. Denn nur so jemand konnte sich den Galeria-Spezialfreak leisten. Und nur so konnte man aus dem Galeria-Schutzsystem geeignete Videobilder extrahieren und von diesen Bildern Templates erzeugen, Datensätze mit unseren Merkmalen und diese mit der Bundesdatenbank abgleichen. Nur dort lagerten zentral die biometrischen Daten für Pässe. Und dann war er auch noch zu Amina gefahren und hatte sich einen Trumpf gesichert. All das in weniger als einer Stunde. Dieser Typ musste außerirdisch gut sein. Normalerweise dauerten Anfragen im biometrischen Bundesregister Tage, mitunter Wochen. Mit nahezu Lichtgeschwindigkeit etwas aus einer lahmen, überlasteten und unwilligen Bürokratie zu saugen, verlangte Einfluss von ganz weit oben. Und Geld. Eigentlich beides. Dieser Typ spielte in einer anderen Liga. Dessen wurde ich mir schlagartig bewusst. Und ebenso wurde mir klar, dass ich mich zwischen zwei Leben entscheiden musste. Und dass es diese Entscheidung nicht gab. Seit dem Überfall auf die Goldbank suchte ich nach einer höheren Instanz. Eine, die befugt war, Vergebung zu erteilen und Schuld zu löschen. Gott. Wie sollte ich vor diesen Gott treten, wenn ich dem Freak das Mädchen übergab? Doch er hatte Amina. Irgendjemand würde zu Schaden kommen. Irgendjemand würde sterben müssen. Und ich würde darin verwickelt sein. Ich fühlte mich meinem Ich erlange Vergebungsplan plötzlich ferner als jemals zuvor. Thomas startete den Motor. Wir rasten hinunter ins Bistum. Dort fesselte ich die Daumen der Kleinen mit den Plastikstreifen einer zerschnittenen Einkaufstüte und verdeckte das mit ihrer Jacke. Es war eine Art Vorentscheid. Sie durfte sich nicht mehr unerlaubt vom Spielfeld entfernen. Niemandem von uns war das jetzt noch gestattet und ihr nun auch nicht mehr. Als Ultima Ratio würde ich die Kleine diesem Tier vor die Füße werfen. Lieber beim Rauschebart-Boss ganz oben durch die Prüfung gefallen, als Amina für immer verlieren. Wir eilten lange Gänge und verwinkelte Treppen zu den Räumen des Bischofs hinauf. Ich machte mir nicht die Mühe zu klopfen. Stürmte, die Kleine hinter mir herziehend, bis vor den Schreibtisch des Bischofs. Alles, was sie erzählten, war augenscheinlich frei erfunden. Alles, was sie über das Mädchen erzählten und den angeblichen eifersüchtigen Ex-Freund, dieser Ex von irgendetwas hat uns gerade fast alle umgelegt. Ich stützte mich bereits auf seinen Schreibtisch und es fehlte nicht viel und ich würde darüber hinwegspringen. Er ahnte wohl meine Überlegungen, stotterte, mühte sich um einen Satz. Bezahle sie gut. Ich glaube, ich hörte nicht recht. Schlug mit der Handfläche auf den Tisch. Die edlen Schreibgeräte des Bischofs kamen in Bewegung. Alle meine Kontrolllämpchen leuchteten rot. Er hat meine Tochter. Ich kochte. Meine Hand löste auf dem Schreibtisch des Bischofs mehrere Erdbeben aus. Und gleich würde sie sich seinen Kopf vornehmen. Ich will antworten. Woher wussten Sie, dass er hinter der Kleinen herrscht? Wer ist der Typ? Der Bischof erklärte stotternd, dass es so sei, wie er sage. Es sei der Ex-Freund der Kleinen, ein ehemaliger Fernaufklärer. Er war irgendwann durchgedreht und ausgemustert worden. Nach seiner Zeit bei der Armee fand er nie wieder Arbeit, wurde Mitglied irgendeiner pseudoreligiösen Sekte. Die kamen oft auch in Gottesdienste des Bischofs, versprühten entweihtes Wasser, bedrohten die Nonnen, beschmierten die Kirche mit Symbolen. Diese Gemeinschaften waren bekanntermaßen Sammelbecken für allerhand spezielle Patienten, und einige dieser Gruppen verfügten über erstaunlich gute Kontakte. Der Typ also belauerte das Mädchen, kam hinter die Sache mit dem Bischof und der Kleinen, war hier im Bistum eingelaufen, hat herumgebrüllt und mit einer Waffe gedroht. Der Bischof solle die Kleine nie wieder treffen und so weiter. Der Bischof meinte, dass er aus nachvollziehbaren Gründen nicht die Polizei informiert hatte. und da wäre er über den Abt auf mich gekommen. Seine Geschichte klang plausibel. Widerlich, aber plausibel. Anders als das irre Zeug von der Kleinen. Der Schwanz sollte ihm abfallen.
»Du hast mich gefickt. Du bist einer von denen. Du bist einer von denen. Ich hab dich in deren Köpfen gesehen. Ich hab dich gesehen.«
Sie versuchte trotz gefesselter Hände über den Tisch zu springen. Ganz offensichtlich saß bei ihr eine Schraube locker. Ich packte sie rechtzeitig genug am Arm. Der Bischof räumte nochmals ein, dass sein Verhalten gegenüber der Kleinen regelwidriger Natur gewesen sei. Und offen gesagt war mir das scheißegal. Meinetwegen mochte er auch Generalsekretär irgendeiner Sekte von Spinnern sein und den Mond anbeten. Oder UFOs. Für mich spielte das keine Rolle. Ich wollte nur mein Baby zurück. Und zurück zu meinem ereignislosen Friedhof. Und nach all dem wäre eine saftige Gehaltserhöhung fällig. Eine »Ich werde alles vergessen und nie darüber sprechen« Abfindung. Wo war nur mein Baby? Wo war mein Mädchen? Konnten wir es in den nächsten Stunden nicht finden, dann musste die Kleine dran glauben. Und ich würde dafür zur Hölle gehen und brennen. Schöne Aussichten.
Vielleicht kann ich helfen, diese Okkultisten zu finden.
Warum sagte das der doofe Bischof erst jetzt? Er beschrieb eine Gruppe, zu der mutmaßlich unser Spezi gehörte. Und sie legten größten Wert auf Geheimhaltung. Üblicherweise war von solchen Gruppen nicht einmal die Zahl der Mitglieder bekannt, geschweige denn eine Adresse. Diese Leute wollten nicht gefunden werden. Natürlich nicht. Wenn ich zu Hause Katzen kochen oder sonst was veranstalten würde, dann würde ich auch nicht gefunden werden wollen. Es gäbe Gerüchte, meinte der Bischof, dass irgendwo vom alten Dom das Ende eines Kriechtunnels abging, zur Stadtfestung hinüber. Heute standen nur noch deren Reste, war zu vermuten, oder Teile des Fundaments, überbaut und verborgen. Besagte Sekte verbarg in den Festungskatakomben einen satanischen Obelisken, welcher Allmacht und Tod symbolisierte und welchen sie anbeteten. Man munkelte, dass noch heute Diener der dunklen Seite des Nachts über besagten Tunnel in den Dom kommen würden, um dort in geheimen Gemächern unterhalb des Altars unchristliche Rituale voller Sex und Blut zu vollziehen. Dies war doch wahrhaftig der Bundeskongress der Märchenerzähler. Der Bischof kam in seinen Geschichten gleich hinter der Kleinen. Ich verzichtete darauf, mich zu bedanken. Und die Kleine trompetete natürlich sofort los, dass das alles Unfug sei und der Bischof der Obermeisterboss von irgendwas. Sie fing an, mir richtig auf die Nerven zu gehen. Ich sagte ihr, sie solle die Klappe halten und zog sie am Arm mit nach draußen. Die Zeit verging, der Nachmittag verstrich und der Bischof hatte uns möglicherweise nur eine weitere Geschichte erzählt.